Tatort Pohlbach. Szenische Lesung eines Mordfalls in Pohlbach anno 1892. Im Zentrum dieses Klausener Podcasts steht ein Kapitalverbrechen, das vor 130 Jahren in Pohlbach, einem Ortsteil von Klausen, stattgefunden hat. Dabei wurden in der Nacht von Allerheiligen auf Allerseelen 1892 der 40-jährige Hilfsbahnwärter Johann Krickel in seinem eigenen Haus gegenüber der Pohlbacher Kirche auf brutale Weise ermordet. Ähnlich wie die Brandkatastrophe von Pohlbach 5 Jahre später wurde der Mord nicht nur in der lokalen Presse wie dem Wittlicher Kreisblatt, der Trierischen Landeszeitung oder dem Trierischen Volksfreund behandelt, sondern in nahezu allen großen Tageszeitungen des Kaiserreichs und darüber hinaus. Angefangen beim Berliner Tageblatt über die Kölnische Zeitung bis hin zum Luxemburger Wort, um nur einige Beispiele zu nennen. Aus Anlass der Jubiläumsfeierlichkeiten zu 800 Jahre Pohlbach bzw. zur 130. Wiederkehr dieses traurigen Ereignisses sollen die Geschehnisse um den Mord in Pohlbach mit der folgenden szenischen Lesung nochmal in Erinnerung gerufen werden. Textliche Grundlage hierfür bilden dabei auf der einen Seite die zahlreichen Zeitungsartikel und auf der anderen Seite die originalen Trierer Prozessunterlagen, die heute im Landeshauptarchiv in Koblenz aufbewahrt werden, sowie weitere zeitgenössische Dokumente, die in mühevoller Kleinarbeit von Frank Schmidt aus Klausen ausgewählt und zu einer Lesung zusammengestellt wurden. Bei den zu hörenden Texten handelt es sich also weitgehend um originale Zeitungsauszüge und Originalaussagen von Zeugen und Angeklagten, die nur an wenigen Stellen an unsere heutige Sprache angepasst wurden. Durch die beibehaltenen Originaltexte soll die Lesung einen gewissen Einblick vermitteln, wie das Leben vor rund 130 Jahren im wilhelminischen Zeitalter in Klausen aussah und wie Polizei und Staatsanwaltschaft damals ermittelten. Insgesamt gibt es 7 Sprechrollen, die alle von Klausener Bürgerinnen und Bürgern gelesen und im Folgenden kurz vorgestellt werden. Den Anfang macht dabei Doris Vollmann, die als Erzählerin die Überleitungstexte zwischen den einzelnen historischen Texten sprechen wird. Katharina Tull wird als Redakteurin die Zeitungstexte aus den Jahren 1892-93 vorlesen. Jürgen Weide spricht den 49-jährigen Vorsitzenden Landgerichtsdirektor Ernst Barre, der 1893 als Richter die Verhandlungen im Landgericht Trier leitete. Die Rolle des 21-jährigen Angeklagten Matthias Blasius und Mörders aus Leidenschaft übernimmt Marco Brösch. Mit auf der Anklagebank sitzt die 38-jährige Ehefrau des Opfers, Angela Krickel, die von Luisa Vollmann gesprochen wird. Als Zeugen der damaligen Gerichtsverhandlungen treten auf der 54-jährige Hilfsbahnwärter Sebastian Mandernach, gelesen von Andreas Pickert, und der damals 64-jährige Pfarrer von Klausen, Richard Fisch, dem der heutige Pfarrer von Klausen, Dominikaner Albert Seul, seine Stimme leiht. Von Pfarrer Richard Fisch stammt ein eindrucksvoller Brief an den damaligen Trierer Bischof Michael Felix Corum vom 21. August 1893, der wichtige Einblicke in das damalige Dorfleben gewährt und am Ende zu hören sein wird. Textliche Zusammenstellung der Lesung übernahm Frank Schmidt, Inszenierung und Einleitung Marco Brösch, Technik Alois Meyer und Johannes Barth.
Es war die Nacht vom 1. auf den 2. November 1892. Die gläubigen Pohlbacher hatten zuvor den Allerheiligen-Gottesdienst besucht und auf dem Friedhof an den Gräbern ihrer verstorbenen Verwandten gedacht. Danach waren sie zu Bett gegangen, als plötzlich die besinnliche Stille durch 3 Schüsse zerrissen wurde. Eine Frau begann zu schreien. Schnell waren die Nachbarn auf den Beinen und rannten zu dem Haus, in dem sich ein Unglück ereignet hatte. Der Bahnwärter Johann Krickel lag dort tödlich getroffen in seinem Blut. Aber was genau war geschehen? Wer hatte ihn ermordet und aus welchem Grund? Ein Blick in die Zeitungsarchive bringt Licht in das Dunkel der Geschehnisse der kalten Novembernacht. Insgesamt 13 Artikel des Wittlicher Kreisblattes, des Trierischen Volksfreundes und der Trierer Landeszeitung berichten über die Tat, polizeiliche Ermittlungen, Gerichtsverhandlung und Urteilsvollstreckung. Als erstes berichtet das Wittlicher Kreisblatt über das Geschehen.
Bereits am Tag nach dem Mord an dem verheirateten, jedoch kinderlosen 40-jährigen Mann wird ein junger Mann aus Pohlbach, der sich dieser Tage zur Ableistung seiner Militärpflicht zu gestellen hatte, als verdächtig in Haft genommen. Nur wenige Tage später wurde die Frau des hier selbst ermordeten Hilfsweichensteller Krickel verhaftet und nach Trier abgeführt.
Die beiden Verdächtigen wurden verhört. Sie legten Teilgeständnisse ab und beschuldigten sich gegenseitig, sodass es schließlich am 17. und 18. März 1893 vor dem Schwurgericht in Trier zur Verhandlung kam. Über diese wird sehr ausführlich in den Zeitungen berichtet. Die nachfolgenden Zeitungsartikel, Briefe sowie Protokolle aus den Gerichtsakten geben nicht nur einen Einblick in den Tathergang, sondern über die Aussagen der Zeugen auch in die damaligen Lebensverhältnisse und Sichtweisen. Landgerichtsdirektor Ernst Barre eröffnet die Sitzung.
Die Angeklagten erheben sich. Angeklagt sind am 17. März 1872 zu Pohlbach geborene, also gerade 21 Jahre alt gewordene Tagelöhner Matthias Blesius, dreimal wegen fahrlässiger Körperverletzung, Misshandlung und Sachbeschädigung vorbestraft und die am 2. Oktober 1855 geborene Angela Krickel, geborene Dietzen, noch nicht vorbestraft. Matthias Blesius ist angeklagt, in der Nacht vom 1. auf den 2. November 1892 den Bahnwärter Johann Krickel vorsätzlich und mit Überlegung getötet zu haben. Angela Krickel ist angeklagt, sich an dem Mord ihres Gatten als Anstifterin beteiligt zu haben.
Der Redakteur des Wittlicher Kreisblatts beschreibt Aussehen und Wesen der Beschuldigten. Aus seiner Wortwahl ist ersichtlich, dass für ihn die Schuldfrage bereits geklärt ist.
Blesius, ein Mensch von kräftig gebautem Körper, hochgewachsen und mit niedergeschlagenen Augen, macht den Eindruck, dass er sich der Schwere seiner Schuld bewusst ist. Neben ihm sitzt die 38-jährige Witwe Krickel, schwarz gekleidet, schwarze Handschuhe tragend. Ihre Haltung ist ungezwungen. Zuweilen fährt sie mit einem weißen Taschentuch nach den tränenlosen Augen. Ihr sonst schwarzes, üppiges Haar ist, vielleicht seit dem Mord, ziemlich gebleicht. Und wer dieses Weib sieht und hört, der ahnt nicht, welch scheußliche Leidenschaften diesen Dämon beherrschen.
Zunächst erfolgt die Vernehmung von Matthias Blesius. Der Richter beginnt die Befragung.
Angeklagter Blesius, Sie kennen die Anklage. Nun berichten Sie uns, wie sich alles zugetragen hat. Fangen wir damit an, wie Sie Frau Krickel kennengelernt haben.
Ich lernte die Frau Krickel vor ungefähr 2 Jahren auf der Kirmes in Klausen kennen. Da ich mit ihrem Mann zusammen an der Bahn arbeitete, wurden wir nach und nach eng befreundet. Ich machte Besuche in ihrer Wohnung, wurde aber weiter nicht intim mit ihr, bis Ostern vorigen Jahres. Da fing sie dann auch alsbald an, von dem Mord zu reden. Sie sagte zu mir, wenn mein Mann tot wäre, dann könnten wir heiraten. Du musst ihn aus dem Wege schaffen. Sie gab mir den Rat, zu ihm zur Bahn zu gehen, ihn totzuschlagen und dann auf das Gleis zu legen. Ich nahm ein Stück Holz und begab mich auf den Weg, um den aus seinem Rohr von der Arbeit heimkehrenden Krickel in dem Walde zwischen Pohlbach und Salmrohr zu töten. Als ich aber an dem davorliegenden Berge war, wurde es mir leid. Ich kehrte um. Da bekam ich von ihr vorwurfsvoll zu hören. Du hast es ja nicht getan. Sie drängte mich ein zweites Mal zur Tat. Dieses Mal nahm ich eine eiserne Feile mit. Aber wieder kehrte ich in der Hälfte des Berges um. Die Frau hatte keine Ruhe. Ich hatte mir für meine bevorstehende Militärdienstzeit 19,50 Mark gespart. Ich gab ihr das Geld. Davon kaufte sie mir freitags vor der Tat in Wittlich für 5 Mark einen Revolver mit 6 Patronen. Damit ging ich dann zum dritten Mal ans Werk. Es war samstags abends gegen 8 Uhr. Ich ritt hinter Krickel im Walde her, bemerkte mich und zündete ein Streichholz an, worauf ich eiligst davonlief, damit er mich nicht erkennen sollte. In Pohlbach angekommen, klagte Frau Krickel wieder. Du hast es wieder nicht getan. Ich muss doch mit dir gehen, dann geht es besser. Dann wirst du es schon fertig bringen. Ich willigte ein, am folgenden Abend einen vierten Versuch zu machen, brachte es jedoch abermals nicht über das Herz, den Mann zu töten. Als er im Walde in meine Nähe kam, schoss ich dieses Mal ins Gehölz, damit er doch wenigstens sagen könne, es sei auf ihn geschossen worden. Die Vorwürfe, die ich jetzt zu hören bekam, waren schärfer wie früher. Gell? Du denkst, du hättest jetzt lange genug eine Frau gehabt, den Sommer hindurch. Sie forderte mich auf, am Montag wieder in ihre Wohnung zu kommen. Ich ging jedoch nicht hin, sondern wartete vielmehr bis dienstags am Tage aller Heiligen. Jetzt wurde der Plan verabredet. Frau Krickel sagte, sie würde die Leinwandkiste öffnen, den Kaffeesack aufmachen und herumleuchten, um so den Anschein zu erwecken, als ob Diebe im Hause gewesen seien und ihren Mann getötet hätten. Mir sagte sie, als ich gegen 9 Uhr fortging, also mach, dass du wenigstens heute Abend kommst, damit ich ihn loswerde. Ich begab mich noch bis gegen 10 Uhr ins Wirtshaus und dann nach Hause, wo ich meine sonntäglichen Kleider mit einem schlechteren Anzug vertauschte. Dann legte ich mich angezogen aufs Bett und schlief bis gegen 2 Uhr morgens. Jetzt ging ich mit dem Revolver in der Tasche nach dem Krickelschen Hause. Dort stieg ich an der Hinterseite durch eine Fensterlücke, zu welcher mir Frau Krickel schon früher eine Treppenstufe gemacht hatte, und drang bis zur Türe des Schlafzimmers vor. Ich ließ, wie verabredet, die Klinke 2-mal ins Schloss fallen, woraufhin die Frau ihren Mann weckte mit den Worten, »Honey, steh doch mal auf, es ist jemand im Haus.« Ihr Mann zögerte anfangs, weil er schwitzte, zog dann aber eine Hose an und kam an die Tür. Nun gab ich den ersten Schuss ab durch das Glasfenster der Tür, der doch niemanden verletzte. Frau Krickel zündete ein Streichholz an, damit ich ihn sehen könne, aber auch der zweite Schuss traf nicht. Da stieß Frau Krickel ihren Mann zur Tür mit den Worten, »Weiß der Teufel, was du für ein Kerl bist. Mach, dass du herauskommst.« Sie riss ihm die Tür auf, dadurch kam er in die Türöffnung. Ich schlug ihn mit der Eisenfeile, hatte ihn aber nicht auf den Kopf getroffen, sondern auf die Schulter und in die Seite. Er ging ins Zimmer zurück und rief um Hilfe. Ich wollte nun davon eilen. Frau Krickel jedoch kam mir nach und zerrte mich zurück. Ich fand dem Mann im Begriff, das Fenster zu öffnen, schlug ihn noch 2-mal mit der Feile auf den Kopf und schoss ihn dann in die Stirn, als er am Boden lag. Darauf kehrte ich auf Umwegen nach Hause zurück. Kaum 150 Schritte weg hörte ich schon Frau Krickel um Hilfe rufen. Sie sollte dies erst tun, wenn ich etwa zu Hause sein könnte. Am anderen Morgen sagten meine Mutter und meine Schwester zu mir, Krickel sei in seiner Wohnung totgeschlagen worden. Ich ging hin, half noch beten und begab mich dann nach Klausen zur Heiligen Messe. Um 9 Uhr wurde ich verhaftet. Frau Krickel hatte mir versprochen, sie würde mir helfen, wenn ich von ihrem Mann überwältigt werden sollte. Sie hatte sich nämlich während der Tat in das Schlafzimmer ihrer Mutter begeben. Früher bereits, als ich mich durchaus nicht zur Tat anschicken wollte, hatte sie den Versuch gemacht, ihren Mann zu vergiften. Sie tat ihm Schnupftabak in den Kaffee, damit er krank werde. Sie wollte ihm dann statt Arznei Benzin geben und ihn damit innerlich verbrennen. Er hat damals den Kaffee aber nicht getrunken. Frau Krickel hatte mir auch versprochen, sie werde mich von der Pension, die sie nach dem Tode ihres Mannes bekomme, während meiner Dienstzeit in Straßburg unterstützen und, wenn ich wolle, selbst nach Straßburg kommen. Einmal erzählte sie mir, in der Zeitung stehe ein Roman, gerade wie der unsrige. Da habe die Frau den Mann erschossen. Ich solle ihr doch auch einen Revolver kaufen. Hiernach hat sie den Plan angelegt.
Anschließend vernimmt der Richter die Witwe Krickel.
Angeklagte Krickel, Sie haben das Geständnis des Matthias Blesius gehört. Was haben Sie dazu zu sagen?
Ich habe ihn nie angestellt, meinen Mann zu töten. Blesius hat mich überall verfolgt, obwohl ich ihn nicht leiden mochte. Wenn ich es zugelassen hätte, hätte Blesius meinen Mann schon eher totgeschlagen.
Dann erklären Sie mir doch eines. Wenn das so ist, wie Sie geschildert haben, warum haben Sie dem Blesius nachts das Fenster geöffnet und warum haben Sie ihm den Revolver gekauft?
Ich habe den Revolver gekauft, weil Blesius in mich drang und mir keine Ruhe ließ. Er drohte mir sogar, wenn ich nicht einverstanden und ruhig wäre, würde er es mit mir genauso machen wie mit meinem Mann. Das Fenster, durch welches er stieg, habe ich nicht für ihn geöffnet. Das war immer auf.
Und stimmt es demnach nicht, dass Sie sich nicht zur Mordtat verabredet haben?
Samstags wollte ich ihm den Revolver abnehmen. Blesius gab ihn mir nicht. Sonntags kam er zu mir ans Bett. Ich sagte ihm, es hört jetzt auf. Du hast mich lange genug ins Unglück stürzen wollen. Nimm deine Sachen und geh. Mach, dass du nicht mehr in unser Haus kommst. Abends gegen 10 Uhr kam seine Mutter ihn noch aus unserem Haus holen. Er hat den Plan zur Tat entworfen und gesagt, dass es besser sei, wenn er ihn im Hause totschlage. Ich sollte im Bett bleiben, er würde Kleider stehlen und so den Anschein eines Diebstahls erwecken. Am Abend der Tat ging ich um 9 Uhr schlafen. Zwischen 2 und 3 Uhr kam Blesius. Ich hörte das Geräusch und weckte meinen Mann zweimal. Als der Schuss fiel und ich beim Anzünden des Streichholzes den Blesius erkannte, rief ich ihm zu, er solle machen, dass er fortkomme.
Aber warum haben Sie, wenn Sie Ihren Mann doch lieb gehabt haben, die Sache nicht gleich am anderen Morgen zur Anzeige gebracht? Damit hätten Sie sich doch von jeglichem Verdacht befreit.
Ich war in diesen Sachen nicht erfahren.
Nun, das ist Ihre Darstellung. Ich habe hier als Beweisstück noch das Testament von Johann Krickel. Ich stelle fest, dass in diesem Dokument seine Frau zur alleinigen Erbin eingesetzt ist. Und ich stelle fest, dass die Angeklagte Krickel dieses Testament dem Blesius gegeben hatte, damit er zu einem Notar geht, um sich dessen Gültigkeit bestätigen zu lassen.
Die Verhandlung wird mit der Befragung der beiden ersten Zeugen fortgesetzt. Das erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil bei dieser Befragung pikante Details ans Licht kommen.
Die Aussagen der beiden ersten Zeugen werfen ein sehr bedenkliches Licht auf das sittliche Betragen der Frau, sowohl vor wie nach ihrer am 4. Oktober 1876 erfolgten Verheiratung mit Krickel. Der eine, ein Knecht, hatte mit ihr ein Verhältnis, als sie noch ein Mädchen war und unterhielt später, als er für die Eheleute Krickel Flurarbeiten verrichtete, sträfliche Beziehungen zu ihr. Der andere, ein Handelsmann aus Pohlbach, hatte früher gleichfalls Bekanntschaft mit ihr. Er hätte sie auch geheiratet, wenn in ihm nicht, aufgrund von ihr getätigten Äußerungen, der begründete Verdacht aufgekommen wäre, dass sie ein Verbrechen gegen das keimende Leben begangen habe.
Für die Befragung der weiteren Zeugen wird die Öffentlichkeit wieder zugelassen.
Die Zeugenaussagen beschränken sich zunächst auf die Charakteristik des Verkehrs der beiden Angeklagten miteinander. Man sprach im Dorfe allgemein darüber, so dass die Frau verschiedene Male Beleidigungsklagen beim Schiedsrichter einreichte. Einer ihr von dem Verkehr mit Blesius wohlwollend abratenden Frau sagte sie in Gegenwart des Gemordeten:
Was denkst du von mir? Blesius ist ein braver Junge. Übrigens, da ist ja mein Mann, der kann ihm ja das Haus verbieten.
Ihr Mann sagte dazu nichts. Die wohlmeinende Freundin meinte daraufhin zu der Krickel: Angela, das mit dem Haus verbieten, das bist du doch selbst imstande. Ein Zeuge, der mit der Angeklagten verwandt ist, sagte aus, zwischen den Eheleuten Krickel hätte stets Uneinigkeit geherrscht. Die Frau habe den schlechten Lebenswandel, welchen sie als Mädchen geführt, als Frau fortgesetzt. Ein 12-jähriges Mädchen verneint die von Angeklagten Plesius aufgestellte Behauptung, dass es von Frau Krickel des Öfteren angestellt worden sei, ihn zu sich zu rufen. Verschiedenen Kollegen hatte Krickel den Vorfall im Walde erzählt und dabei geäußert, dass ihm gestern etwas vorgekommen ist. Wenn das einem Frauenzimmer passiert wäre, das hätte eine Ohnmacht bekommen. Ein Zeuge hatte auch Verdacht auf Plesius und ersuchte einen Pohlbacher, einmal mit diesem zu reden, damit Plesius wisse, dass ihm seine Nachstellungen bekannt seien. Ein Ackersmann, welcher auf die Hilferufe der Frau Krickel nach der Mordtat herbeieilte, fand den Mann zwischen Bett und Schrank liegen. Er hob ihn auf und legte ihn aufs Bett. Einem gleichfalls herbeigeeilten Maurer klagte die Frau von Spitzbuben, die ihren Mann totgeschlagen hätten. Ganz empört hat die Zeugen, welche den Mann zu Bette brachten, das Benehmen der Frau Krickel. Dieselbe jammerte immer nur um ihre schöne und nun blutverschmierte Bettleinwäsche, während sie für ihren todwunden, noch schwach atmenden Mann kein Wort des Bedauerns hatte. In der um 4 Uhr begonnenen Nachmittagssitzung trat zunächst eine Zeugin auf, die auf das Hilfegeschrei der Frau Krickel herbeieilte. Letztere in Ohnmacht fand und sie mit Branntwein wieder zu sich brachte. Auch diese Zeugin glaubt nicht an die Echtheit der Schwäche und bekundet weiter, dass Frau Krickel sie bat, ihr aus ihrem in der Stube hängenden Kleide das Portemonnaie zu geben. Es seien noch 7 Mark darin. Als Frau Krickel hörte, dass das Portemonnaie nicht an der bezeichneten Stelle liege, klagte sie.
Da, jetzt haben die Spitzbuben mir das Geld auch noch gestohlen.
Ein darauf vernommener Ackersmann hatte gleich den Verdacht, dass Plesius der Täter sei und die Frau denselben verführt habe. Befragt, woraus er dies so bestimmt schließe, erwiderte er, weil die immer miteinander gehalten haben. Auch er hörte, als Frau Krickel aus ihrer sogenannten Ohnmacht erwachte, dass sie fortwährend nur ihr schönes Leinen bedauerte und nicht einmal ihren tödlich verwundeten Mann. Die Mutter der Frau Krickel, als Zeugin vernommen, will anfänglich von gar nichts wissen. Erst als Plesius ihr bestimmte Vorfälle ins Gedächtnis ruft, gibt sie zu, den Plesius einige Male zu ihrer Tochter bestellt zu haben. Von der Mordnacht will sie nur so viel wissen, dass sie nach dem zweiten Schuss aufgestanden sei und ihre Tochter an der Tür gesehen habe, ihren Mann in den Armen haltend. Plesius dagegen erklärte hierzu:
Als Frau Krickel mich ins Zimmer zurückzerrte, nachdem ich den Mann zum ersten Mal geschlagen hatte, kam ihre Mutter und fragte, was es gäbe. Frau Krickel erwiderte ihrer Mutter, dass sie das nichts angehe und sich vorsehen solle, nicht, dass ihr auch etwas passiert.
Danach werden die Zeugen befragt, die sich auf die Suche nach dem Mörder gemacht hatten.
Der Polizeidiener Matthias Jung und der Ortsvorsteher Johann Josef Jung waren besonders hierbei tätig. Der Polizeidiener vermutete sofort, dass die vorgeblichen Spitzbuben irgendwo anders zu suchen seien. Das schloss er aus dem Umstand, weil nur 2 Betttücher hinter dem Hause lagen, während die übrigen sich noch wohlgeordnet in der Kiste befanden. Der Polizeidiener stellte nun bis zum Morgengrauen einen Posten vor das Haus und begab sich dann mit seinem Bruder, dem Ortsvorsteher, auf die Suche. Die Spur führte in weitem Bogen bis zu der Wohnung des Plesius. Man beschloss, nun zur Verhaftung zu schreiten. Zu den Männern gesellte sich noch der Gemeindeförster Georg Jakob Haag. Als endlich Plesius von Clausen aus der Messe kam, wurde er angerufen. Darauf nahm er Reißaus und stand nicht eher still, bis der Förster mit Schießen drohte. Bei dieser Gelegenheit schleuderte Plesius auch den Revolver weg. Das Leumundszeugnis des Ortsvorstehers ist für den ermordeten Krickel das denkbar günstigste. Die Frau Krickel bezeichnete er als schlechtes Weib, den Plesius als richtigen Vagabunden. Aus den Aussagen einiger Zeugen geht übrigens hervor, dass Plesius eine große Furcht vor dem Militärdienst hatte. So äußerte er zum Beispiel gegenüber einem Schuster:
Wenn ich mir nur so viel verdienen könnte, dass ich für mein Fernbleiben eine Strafe bekäme, diese bezahlen könnte und dadurch nicht zum Militär bräuchte.
Der Bürgermeister, welchen Blasius mit der Vorgabe, er habe einen Leistenbruch, angeblich um eine Reklamation zur Befreiung vom Militärdienst ersuchte, stellte ihm ein schlechtes Leumundszeugnis aus. Die Angeklagte Krickel sei ein niederträchtiges, freches Weib. Eine Händlerin spricht von Zänkereien zwischen den Eheleuten Krickel und hebt namentlich hervor, dass die Angeklagte einst mit dem Messer auf ihren Mann losgegangen sei. Ein Vetter der Frau Krickel hat es ihr verwehrt, am Begräbnis ihres Mannes teilzunehmen, weil er ihre Trauer für erheuchelt hielt. Er gebrauchte dabei die bezeichnenden Worte: Weiche Satan, unschuldiges Blut schreit vom Himmel auf dich. Der Fußgendarm Becker aus Wittlich hat den Blasius von Pohlbach nach Trier transportiert. Zur Station Wengerohr kamen einige Verwandte, um ihn noch einmal zu sehen. Dabei sagte einer derselben: Du Mörder! Hierauf fing Blasius laut an zu weinen, was er im Zuge auch noch fortsetzte.
Nun folgt eine bemerkenswerte Stelle in einem Zeitungsartikel. Die Aussage dieses Zeugen wird später Matthias Blasius von Staatsanwalt Mallmann als Beweis vorgehalten, dass er nicht reumütig wäre. Außerdem ist er der einzige Zeuge, der in den Zeitungsartikeln mit Namen genannt wird.
Einem Bahnwärter, der stets mit Krickel nach Hause ging, sagte Blasius nach seiner Verhaftung, dass er den Johann Krickel schon das erste Mal mit dem Holzscheit niedergeschlagen hätte, wenn ein Zeuge nicht in der Nähe gewesen wäre.
Zu dieser Aussage lohnt ein Blick in die Gerichtsakten. Dort wird der Zeuge mit Namen genannt und seine Aussage detailliert festgehalten.
Ich heiße Sebastian Mandernach, bin 54 Jahre alt, katholisch, Hilfsbahnwärter zu Pohlbach. Am 6. Dezember 1892, als Blasius nach Pohlbach geführt wurde, um den nach dem Mord weggeworfenen Revolver wiederzufinden, habe ich ihn von Pohlbach zum Bahnhof Seinburg zurückbegleitet. Auf meine Anregung hin gestand Blasius den ganzen Sachverhalt. Insbesondere erklärte er damals auch, Frau Krickel habe ihren Mann vor die Türe des Schlafzimmers gedrückt und dann habe er ihm einen Streich mit der eisernen Feile versetzt. Und auch davon, als Blasius von der Tat ablassen wollte, sei Frau Krickel gekommen und habe gesagt, er habe es jetzt angefangen, er müsse es auch ausführen. Blasius zeigte mir auch die Stelle am Wege, wo er ein Stück Holz auf dem Rückwege nach Pohlbach weggeworfen habe, welches er auf der Station Salmrohr abends genommen habe, um Krickel zu erschlagen. Ein paar Tage nachher habe ich an der Stelle nachgesucht und habe das hier vorliegende Scheitholz im Kanale unter dem Wege gefunden. Ich habe in der fraglichen Nacht den Krickel, welcher mit mir zum Dienste fortgehen sollte, blutüberströmt auf dem Bette liegen sehen. Ich sah auch seine Verwundungen im Gesichte und meinte, dieselben seien ihm mit einem Messer beigebracht worden. Als Blasius mir seine Tat eingestand, machte ich ihn auf die Schnitte im Gesichte aufmerksam, worauf er erklärte, er habe Krickel diese Verwundungen mit dem Eisen beigebracht. Ich fragte auch den Blasius, was hat denn bei der Tat die Angela, also Frau Krickel, gemacht? Darauf antwortete Blasius, die hat nichts gemacht. Als ich auf dem Rücktransport des Blasius mit ihm durch den Wald kam, zeigte er mir auch die Stelle, wo er gestanden habe, um dem von Salmrohr kommenden Krickel aufzulauern. Ich war damals etwas hinter Krickel hergekommen. Blasius hat mir gesagt, dass er deswegen Rücksicht genommen hätte. Ich war ihm zu nahe hinter dem Krickel, sonst hätte er ihn schon damals geholt.
In den Gerichtsakten findet sich auch die Niederschrift zu der Befragung von Pfarrer Fisch kurz nach der Tat.
Ich heiße Richard Fisch, bin 62 Jahre alt, katholischer Pfarrer in Klausen. Der beschuldigte Blasius ist im Jahre 1885 zur ersten Heiligen Kommunion zugelassen worden. Ich habe demselben den Religionsunterricht erteilt. Ich habe die ganz dunkle Vorstellung bei meinem schwachen Gedächtnis, dass Blasius während der Zeit mehrere Male wegen des Unterrichts zurechtgewiesen werden musste und dass ich ihm schon damals in Aussicht gestellt habe, er werde noch ins Gefängnis kommen. Die Richtigkeit dieser meiner Vorstellung ist mir von Karl Krämer, Hilfslehrer zu Schöndorf, welcher mit Blasius zur ersten Heiligen Kommunion gekommen ist, bestätigt worden. Ich fragte diesen, weil ich mich auf mein Gedächtnis nicht mehr verlassen kann, was ich diesem auch ausdrücklich erklärt habe. Der Beschuldigte ist mir später nach der Schulzeit sonst immer sehr freundlich entgegengekommen und hat mir diejenige Achtung bewiesen, die ein Pfarrkind seinem Pfarrer zu zeigen schuldig ist. Über die Eheleute Krickel ist mir vor der Tat nie etwas zu Ohren gekommen.
Anschließend werden noch folgende Zeugenaussagen zu Protokoll genommen.
Der Stationsvorsteher von Salmrohr schildert Krickel als einen pflichteifrigen, tüchtigen Arbeiter. Im vorigen Sommer war das Ehepaar Krickel in Trier und ließ sich fotografieren. Nach der Rückkunft sagte die Frau zu Blasius, dass, wenn er am Morgen etwas früher gekommen wäre, sie nicht nach Trier gefahren wäre. Einer Schwester des Blasius gegenüber bemerkte sie nach dessen Verhaftung, wenn Blasius nur fest bleibt, kann man mir nichts anhaben. Sie fürchtete also schon damals ein Geständnis. Es folgten nun noch die Zeugnisse über das Verhalten der Angeklagten während der Untersuchungshaft. Blasius wird von dem Aufseher als Heuchler bezeichnet, der manchmal recht trotzig aufgetreten sei. Die Frau Krickel hat mehrfach unflätige Lieder gesungen und ist einmal deswegen sogar bestraft worden.
Die Verhandlung wird am 18. März 1893 fortgesetzt. Zunächst liest der Vorsitzende Landgerichtsdirektor Barre aus zwei Briefen, die die Angeklagte Krickel aus der Haft an ihren Bruder in Pohlbach und ihren Schwager Karl Schmidt in Schwelm in Westfalen geschrieben hat und in der sie ihre Unschuld beteuert. Die Trierische Zeitung berichtet über einen Brief an ihren Bruder.
Im Weiteren bittet sie ihre Verwandten, für sie zu beten und ihre Mutter zu versorgen, welche sie immer so sehr geliebt habe. Sie hätte gar keine Zeit gehabt, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Man möge, damit es der Mutter an nichts fehle, die Kuh verkaufen, für deren Fütterung doch nicht gesorgt werden könne. Zum Schlusse kommt sie nochmals auf ihren Mann zurück und schildert in rührendster Weise, wie sie am letzten Tag morgens zweimal zusammen in der Kirche gewesen seien und sich abends nichtsahnend zu Bette begeben hätten.
Es folgt das Plädoyer von Staatsanwalt Mallmann, in dem er auch einen Einblick in seine Gedankenwelt gibt.
Der Herr erste Staatsanwalt Mallmann führte aus, man habe wohl durch die Zeitungen von dem Verbrechen und die dasselbe begleitenden Umstände Kenntnis gehabt. Dass sich aber ein solcher Abgrund von Niederträchtigkeit, von sittlicher und moralischer Verkommenheit eröffnen würde, habe man sich wohl nicht geträumt. Unser Bezirk gelte sonst für ruhig, in dem schwere Verbrechen in demselben von Seltenheit und nicht zu vergleichen seien mit den Vorkommnissen anderer Bezirke mit ausgedehnter Industrie. Die ruhige Überlegung und kaltblütige Vorbereitung dieser Tat aber lasse die Verbrechen großer Industriestädte weit hinter sich. Eine psychologische Erklärung dafür liege nur in der Erfahrung, dass das Weib, wenn es einmal Zucht und Sitte über Bord geworfen hat, zur Bestie wird und denjenigen Mann, der mit ihr verfallen ist, in den Abgrund reißt.
Dann hat der Staatsanwalt lobende Worte an drei Pohlbacher, den Polizeidiener Matthias Jung, den Ortsvorsteher Johann Josef Jung und den Förster Georg Jakob Haag.
Die Staatsanwaltschaft kann dem Polizeidiener, dem Ortsvorsteher und dem Förster, die sich um die Verhaftung des Angeklagten bemühten, ihre Anerkennung nicht versagen. Wenn immer die ländlichen Polizeiorgane die Staatsanwaltschaft und das Gericht so unterstützten, dann würde manches Verbrechen nicht ungesühnt bleiben.
Dann geht der Zeitungsbericht auf das Abschlussplädoyer des Staatsanwalts ein.
Der Herr Staatsanwalt gab nun eine Übersicht der Verhandlung und kam zu dem Resultat, dass nicht Reue, sondern Furcht den Plesius mehrmals von der Ausführung der schrecklichen Tat abhielt. Die Frau habe die Angaben des Plesius wesentlich bestätigt. Nur in folgenden Punkten weiche sie davon ab. Erstens will sie Plesius nicht zur Tat bestimmt, zweitens ihrem Mann dem Mörder nicht entgegengestoßen und drittens Plesius nicht zurückgerufen, sondern fortgedrängt haben. Plesius hatte aber kein Interesse an dem Mord. Es zog ihn nicht, einer alternden Frau nachzuhängen. Er kam zum Militär, ihm, dem jungen Manne, stand die Welt offen. Die Frau hingegen hatte Interesse an dem Tod ihres Mannes. Und zwar umso mehr, je näher die Abreise des jungen Mannes heranrückte. Sie fürchtete, dass schlussendlich der Zorn ihres Mannes und der Unwille des Dorfes sich Luft mache. Sie ist die Anstifterin des Verbrechens. Die Strafe des Anstifters ist gesetzlich nach derjenigen zu bemessen, welche auf die Handlung selbst Anwendung findet. Es ist deshalb die Schuldfrage für beide Angeklagten zu bejahen.
Nach den Abschlussplädoyers der Verteidiger von Matthias Plesius und Angela Krickel erläutert der Vorsitzende Landesgerichtsdirektor Barre den Geschworenen, über welche Fragen sie zu befinden haben. Diese ziehen sich zur Beratung zurück. Am selben Tag ergeht das Urteil.
Zur Urteilsverkündung erheben Sie sich. Das Urteil lautet gegen den Angeklagten Plesius wegen vorsätzlich mit Überlegung ausgeführten Mordes, ebenso wie gegen die Angeklagte Witwe Krickel wegen Anstiftung zu diesem Verbrechen auf die Strafe des Todes, der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte und der Tragung sämtlicher Kosten.
Zunächst legen die Verteidiger Revision gegen das Urteil ein, ziehen es im April 1893 jedoch zurück. Die Verurteilten reichen ein Gnadengesuch beim Kaiser ein, jedoch nur Matthias Plesius wird zur lebenslänglichen Zuchthausstrafe begnadigt. Die Witwe Krickel erwartet die Guillotine. Über den Ablauf der Hinrichtung am Dienstag, den 8. August 1893, im Hof der Trierer Strafanstalt wird Folgendes berichtet.
Bereits am Samstagnachmittag, dem 5. August 1893, war die streng geheim gehaltene Entscheidung des Kaisers eingetroffen, laut welcher er von seinem Begnadigungsrecht gegenüber der Witwe Krickel keinen Gebrauch macht. Dagegen erlässt er aber dem Plesius die Todesstrafe. Gestern Nachmittag um 4 Uhr erschien der stellvertretende erste Staatsanwalt, Herr Filbri, in der hiesigen Strafanstalt und setzte die beiden Verurteilten von der kaiserlichen Entschließung in Kenntnis. Die Witwe Krickel benahm sich sehr gefasst und fragte nur, ob sie nicht nochmals ein Gnadengesuch einreichen könne. Als dies verneint wurde, meinte sie nur, wenn Gott ihr nur gnädig sei. Die letzte Nacht brachte sie im Gebet mit Herrn Garnisonspfarrer Dr. Steinmetz zu. Überhaupt hatte sich in ihrem Verhalten unter dem geistlichen Zuspruch gegenüber früher eine große Veränderung geltend gemacht. Sie erkannte ihr Verbrechen und war bereit, Gott ergeben, die über sie verhängte Strafe zu erleiden. Punkt 6 Uhr betraten das Gerichtspersonal sowie sämtliche Eingeladene, darunter 6 Herren vom Stadtrat und 6 aus der Bürgerschaft, sowie der Herr Kreisphysikus Dr. Krisor und Herr Dr. Roller den Gefängnishof. Zugleich läutete das arme Sünderglöckchen und der Herr Staatsanwalt Filbri forderte den Herrn Gefängnisinspektor auf, die Verurteilte vorzuführen. Vor dem Schafott, das in dem hinteren Teil des Hofes errichtet war, wurde ihr nochmals das Urteil und die Bestätigungsurkunde des Kaisers verlesen, die Unterschrift des Kaisers vorgezeigt und sie dann seitens des Staatsanwalts dem Scharfrichter übergeben mit den Worten: Walten Sie Ihres Amtes. Nunmehr reichte ihr der Geistliche das Kreuz zum Kuss. Auch jetzt verlor die Verurteilte, die vor ihrem Tode noch ein volles Geständnis ablegte, keinen Augenblick die Fassung, obwohl sie die Stufen zum Schafott förmlich hinaufgetragen werden musste. Widerstandslos ließ die Verurteilte sich auf das Brett schnallen, immerfort andächtig betend. Bei den Worten »Gott sei mir armen Sünder gnädig« fiel ihr Haupt genau 45 Sekunden, nachdem sie vom Scharfrichter Reindl und seinen drei Gehilfen in Empfang genommen worden war. Schon gestern Abend war trotz Geheimhaltung stellenweise in der Stadt bekannt geworden, dass die Hinrichtung heute früh stattfände. Infolgedessen hatte sich um die Strafanstalt eine große Menge Volkes angesammelt. Ein Teil hatte auf den Dächern der benachbarten Häuser Platz genommen, um von dort aus den traurigen Akt zu sehen. Nachdem Herr Dr. Steinmetz noch das übliche Gebet gesprochen, wurde die Leiche in einem Wagen nach der katholischen Abteilung des städtischen Friedhofs gebracht und dort sofort beerdigt. Gleich nach Vollzug derselben wurden an den Straßen rote Plakate mit der bezüglichen Bekanntmachung der Staatsanwaltschaft angeheftet.
Die letzten Wünsche der Witwe Krickel werden am 11. August 1893 vom Bistum an den damaligen Klausener Pfarrer Richard Fisch übermittelt. Dieser sendet den Bericht am 21. August 1893 an das Bistum zurück und gibt in diesem Antwortschreiben an den damaligen Trierer Bischof Michael Felix Corum Einblicke in das Dorfleben und das Stimmungsbild, das damals im Ort herrschte.
Hochwürdigster Herr Bischof, gnädigster Herr, bei Remission des mir gütigst zugesandten Berichts über die Hinrichtung der Witwe Krickel erlaube ich mir, eurer bischöflichen Gnaden von Nachstehendem ganz gehorsamst in Kenntnis zu setzen. Obgleich der Bericht mir am Samstag, den 12. August, zugegangen war, habe ich ihn doch nicht schon am Sonntag, den 13. August, sondern erst gestern in der Kirche vorgelesen. Ich wollte nämlich, dass gegen Ende der vorletzten Woche an verschiedenen Hallen der hiesigen Pfarrei angeschlagene rote Plakat, auf welchem von dem Staatsanwalt die Hinrichtung der Witwe Krickel zur öffentlichen Kenntnis gebracht war, vorerst allein wirken lassen. Und ich glaube, Grund genug gehabt zu haben, diesem abschreckenden Mittel eine längere Zeit einräumen zu sollen, weil der Mord selbst und die Gefangennahme des Blasius und der Witwe Krickel sogar auf deren nahe Verwandte keinen Eindruck gemacht haben. Dass dem so ist, werden euer bischöflichen Gnaden sofort aus Folgendem erkennen. Theodor Kirsten aus Pohlbach, welche bei seiner verwitweten Mutter dicht neben dem Hause der Mörderin Krickel wohnt, hat am 4. Oktober 1892 die Katharina Molitor aus Pohlbach geheiratet. Am 25. Dezember desselben Jahres hatte diese ihm schon einen Sohn geboren, welcher am 26. Dezember getauft worden ist. Trotz der so frühen Geburt ist die Taufe, gleich als wenn das Laster solle verherrlicht werden, überaus feierlich gehalten worden durch eine so große Anzahl von Eingeladenen, wie ich sie bei Schenkung dieses Sakraments noch niemals gesehen habe. Das ganze Unterhaus der Witwe Kirsten müssen die Gäste ausgefüllt haben. Die fröhliche Stimmung dieser, der sie laut Ausdruck gegeben haben, entsprach ihrer festlichen Anzahl. Sie erhoben ein solches Freudengeschrei, wie man es selten bei den größten Festlichkeiten hört. Peter Gansen aus Pohlbach, ein Geschwisterkind der Witwe Kirsten und der Witwe Krickel, welcher vor 10 Jahren nach Amerika ausgewandert und vor kurzem zum Besuche nach Pohlbach zurückgekehrt war, sagte mir am vorigen Donnerstag, er habe gehört, man habe sich toller als selbst bei einer Hochzeit aufgeführt. Anna Krämer, Tochter des Niklaus Krämer zu Krames und Lehrerin zu Hofau bei Landscheid, welche sich während der damaligen Weihnachtsferien bei ihren Eltern aufhielt, glaubte im Gewissen verpflichtet zu sein, mir davon Mitteilung zu machen, dass mehrere Leute aus der Ferne, welche an jenem Nachmittag durch Pohlbach zogen und sich in ihrem elterlichen Haus niederließen, ihre Verwunderung darüber ausdrückten, dass in einem Orte, wo erst jüngst ein Mord geschehen sei, ein solches Jauchzen und Jubeln und Schreien stattfinden könne, wie sie es in Pohlbach gehört hätten. Wie würden diese Leute erst gestaunt haben, wenn ihnen außerdem Folgendes bekannt gewesen wäre? Erstens, die zuvor erwähnten Umstände, sowie dass auch die einzige Schwester der Katharina Molitor aus demselben Grunde vor einigen Jahren heiraten musste. Zweitens, dass das Jauchzen und Freudengeschrei erhoben worden ist angesichts des Nebenstehenden, durch den Mord erst kurz vorher geschändeten, nun von Menschen ganz verlassenen und geschlossenen Hauses der Witwe Kricke. Drittens, dass die Witwe Kirsten nach der Mutter und den Geschwistern der damals in Untersuchungshaft befindlichen Witwe Kricke die nächst verwandte und beste Freundin dieser gewesen ist. Viertens, dass erst 3 Monate vorher eine Mission hier abgehalten worden ist. Wie empörend würde sich jene fremden Leute geäußert haben, wenn ihnen diese Umstände alle bekannt gewesen wären. Gewiss muss jeder staunend bekennen, dass der Mord und die Gefangennahme von Blasius und Witwe Krickel sogar auf deren nahe Verwandte keinen Eindruck gemacht haben und wohl niemand wird mich deshalb tadeln wollen, dass ich das rote Plakat recht auswirken ließ und den Bericht über die Hinrichtung erst gestern öffentlich in der Kirche vorgelesen habe. Einzelne Pfarrangehörige habe ich indessen schon vorher von der Bekehrung der Witwe Krickel in Kenntnis gesetzt. Allein keiner wollte daran recht glauben, wenn die Bekehrung nur echt war, wenn sie nicht bloß äußerlich war. Diese und ähnliche Worte hörte ich von einem jeden. Und ich konnte es den Leuten nicht verargen, dass sie Zweifel in die Bekehrung setzten. Denn alle wissen hier sehr gut, dass wie liebreich auch der Heiland sich aller anderen Sünder annahm und mit ihnen verkehrte, er doch für Heuchler stets nur ein Wehe hatte. Eine Erzheuchlerin war aber die Frau Krickel gewesen. In Worten und Werken suchte sie sich fromm zu stellen. Bei einem Begegnen in Trier vor einigen Jahren fragte sie mich auf offener Straße, wo in der Stadt sie Gelegenheit habe zur Beichte. Um anderen Sand in die Augen zu streuen, lief sie überall den Patres nach. Wo nur in der Nähe ein Pater zur Mission oder Aushilfe tätig war, war auch die Frau Kricke zu finden. Jedoch blieb nicht alles verborgen. Als ich vor einigen Jahren während der Mission zu Seelem nach der Abendpredigt in dunkler Nacht nach Hause ging, wurde sie schon gleich nach dem Antritte des Rückweges in der Begleitung des Blasius gesehen. Bei der hiesigen Mission stand sie einmal während einer Nachmittagspredigt in der von andächtigen vollen Kirche am Eingang der Michaelskapelle dicht neben dem Blasius. Der Pater Isidor predigte damals über die Pflichten der Eheleute. Die Frau Krickel konnte sich nicht enthalten, mit Worten und Bewegungen des Körpers ihren Widerspruch auszudrücken. Der Pater, welcher dies bemerkte, hielt mehrere Minuten mit dem Predigen inne, immer schauend nach dem Eingang in die Michaelskapelle. Ich hatte geglaubt, er sei durch Zuhörer gestört worden, welche in der Höhe des in derselben Richtung stehenden Pfeilers sich aufhielten. Darum begab ich mich gleich nach der Predigt dorthin, um das Nähere zu erfahren. Allein niemand wollte dort wissen, wer den Prediger gestört habe. Erst nachdem die Witwe Krickel in der Untersuchungshaft saß, kam ein Mann von Pohlbach zu mir und bekannte, diese sei es gewesen, welche den Prediger unter anderem auch dadurch gestört habe, dass sie mit der Hand auf ihre Tasche mit den Worten schlug, Ich behalte aber das Geld im Sacke. Früher hatte niemand mehr dieses und anderes entdeckt, aus Furcht vor der Krickel, die solche, welche tadelnd sich über sie geäußert hatten, vor den Schiedsrichter zitierte. Ob nun alle Pfarreingesessenen, nachdem sie im Detail von den äußeren Zeichen der Bekehrung der Witwe Krickel Kenntnis erlangt haben, von deren Echtheit ganz überzeugt sind und darin keinen Zweifel mehr setzten, weiß ich nicht. Wie es sich aber auch immer mit der Echtheit und Aufrichtigkeit ihrer Bekehrung verhalten mag, so darf man jedenfalls auf deren äußere Zeichen nicht allzu großes Gewicht legen. Denn die Krickel hatte sich durch ihre jahrelang bis zur Ermordung ihres Mannes getriebene Heuchelei in der Übung äußerer Werke der Frömmigkeit eine große Fertigkeit verschafft. Ich sage bewusst, bis zur Ermordung ihres Mannes. Denn wenige Stunden vor dem Mord ging sie am Feste aller Heiligen mit diesem noch zur Kirche und unterhielt sich den ganzen Weg mit ihm aufs Freundlichste, während sie, wie die Leute sagen, den Revolver in der Tasche hatte. In tiefer Unterwürfigkeit verharre ich euer bischöflichen Gnaden ganz untertänigster Fisch, Pastor.
Während der Weg der Angela Krickel medienwirksam unter dem Schafott endete, wird über das weitere Schicksal des Matthias Blasius nicht mehr in den Zeitungen berichtet. Im Gegensatz zur nicht vorbestraften Witwe Krickel war er den Strafverfolgungsbehörden schon vor der Mordtat bekannt. In den beiden Jahren vor dem Mord war er zu Geldstrafen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Misshandlung verurteilt worden und hatte 1892 für 5 Tage wegen Sachbeschädigung im Gefängnis gesessen. Dennoch wurde er nur zur lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt. Nach 27 Jahren Gefängnis begnadigte man ihn, wie den letzten Dokumenten zu entnehmen ist, die sich in den 2 dicken Aktenbänden zum Mordfall Krickel befinden. Mit Schreiben vom 12. Januar 1921 teilt die Schlesische Strafanstalt und Gefängnis Striegau mit, dass Matthias Blasius am selben Tag entlassen wurde und zu seinem Schwager Otto Selin nach Pohlbach fuhr. In einem weiteren Dokument findet sich der Hinweis, dass der Ex-Sträfling am 28. Juli 1922, also 50-jährig, eine Frau aus Maring heiratete und in diesen Ort zog. Der Bürgermeister aus Monzel teilte am 2. Februar 1923 mit, dass Blasius einen Hausierhandel betreibt und sich seit seiner Entlassung hier gut geführt habe. Damit endet die Geschichte vom Mordfall Krickel in Pohlbach Ende des 19. Jahrhunderts.
Tatort Pohlbach. Szenische Lesung eines Mordfalls in Pohlbach anno 1892. Textliche Zusammenstellung der Lesung übernahm Frank Schmidt. Inszenierung und Einleitung Marco Brösch. Technik Alois Meyer und Johannes Barth.